waren denn eure persönlichen Zugänge zur Pyrotechnik und was fasziniert euch auch daran und wie wird man vielleicht auch Pyrotechnikerin oder Pyrotechniker?
Ja, also ich bin noch gar nicht so lange Pyrotechnikerin. Ich war vorher Schweißerin oder ich bin auch immer noch Schweißerin und Schlosserin und mich hat da ja auch immer schon der Funkenflug sehr fasziniert, wenn man jetzt Schlosserin oder Schweißerin ist, da funkt es ja die ganze Zeit. Ich habe darüber auch mal einen Song geschrieben mit meiner Band Schrottpiloten, der heißt Funkenmarie und der beschreibt es eigentlich ganz gut. Dieser Funkenflug, der ja, ist vielleicht ein therapeutischer Ansatz sozusagen, also der fokussiert mich, der erhöht meine Konzentration, der bringt mich in die Gegenwart zurück und in der Pyrotechnik findet das natürlich zu so einem essentiellen Höhepunkt, die ganze Geschichte. Ich habe Felix kennengelernt über das Theater und Felix hat mich eigentlich dazu gebracht, diese Faszination auch zu einem Beruf zu machen.
Ja, Stichwort Beruf, Felix, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie wird man denn Pyrotechniker? Gibt es dafür eine Ausbildung? Was ist da, was muss man dafür alles können? Muss man vorher vielleicht, also bei dir, Lisa, war es jetzt irgendwie, du warst vorher Schlosserin und hattest vielleicht dementsprechend schon irgendwie einen handwerklichen Beruf erlernt. Ist sowas von Vorteil? Wie funktioniert das?
Ja, das ist auf jeden Fall von Vorteil, aber keine grundlegende Notwendigkeit. Tatsächlich die Ausbildung zur Pyrotechnikerin oder zum Pyrotechniker ganz interessant geregelt. Das ist nämlich kein Ausbildungsberuf im normalen dualen Ausbildungssystem, wie wir es ja kennen, mit einer dreijährigen Ausbildung. Man kann es auch nicht im eigentlichen Sinne studieren, sondern es ist im Sprengstoffgesetz geregelt, dass man gewisse Praxismodule erbringen muss und kann dann letzten Endes zu einem Lehrgang gehen, der gerade mal 5 Tage dauert. Das mag so klingen, als ob die Hürden total gering wären, sind sie aber eigentlich nicht. Und was man mitbringen muss, ist tatsächlich eine ordentliche Portion Ausdauer. Man muss eine Firma finden oder eine Pyrotechnikerin oder einen Pyrotechniker, der die bereit ist, einen mitzunehmen. Und da muss man zum Beispiel für den Bereich Großfeuerwerk 26 Mal bei so einem Feuerwerk mitgeholfen haben. Eigentlich haben die Leute, die PyrotechnikerInnen sind, gar keinen Bock darauf, dass es noch mehr gibt, weil der Markt ist gesättigt. Wie man so schön sagt, das heißt, man muss echt suchen, bis man so jemanden findet und kriegt oft keine Kohle für diese 26 Feuerwerke und das ist richtige, richtige Knochenarbeit. Dann wird man auch noch von allen Sicherheitsbehörden inklusive Verfassungsschutz einmal von oben bis unten durchleuchtet und wenn die zu dem Schluss kommen, dass man nie an einer Demo teilgenommen hat, die irgendwie als extremistisch oder dergleichen eingestuft wurde, dann hat man das große Glück, einen Befähigungsschein zu bekommen und zukünftig selber mit Feuerwerk, also mit Groß- und Bühnenfeuerwerk umgehen zu dürfen.
Ihr seid jetzt Teil des Zündkollektivs. Vielleicht könnt ihr das auch ein bisschen vorstellen. Wie habt ihr euch quasi zusammengefunden? Wie seid ihr entstanden und was macht ihr?
Es gibt es tatsächlich schon seit 10 Jahren. Unfassbar. Und alles begann im wunderschönen Klassikstädtchen Weimar, wo ich und Freunde, Freundinnen von mir studiert haben, also 2010. Und ich war halt schon vollkommen in dem Feuerwerksding drin, schon seit vielen Jahren und habe aber immer wieder gemerkt, ich würde es eigentlich am liebsten mit Freundinnen und Freunden machen, weil es nicht nur einfach ein Beruf ist oder ein Nebenberuf oder dergleichen, sondern eine wunderschöne Leidenschaft. Andere hatten auch Bock da drauf und dann kam irgendwie eins zum anderen und wir haben gesagt, okay, wir gründen jetzt irgendwie diesen Zusammenhang, geben den Namen und dann geht's los. Dann ging es eigentlich auch relativ schnell, relativ gut los. Wir hatten irgendwie dann, ich sag mal, Gigs im weiteren Sinne, also zur Eröffnung von der Jahresschau, von der Bauhaus-Uni in Weimar, dann die Eröffnung vom Kunstfest, dann haben wir eigene künstlerische Sachen damit gemacht, etc. pp. Wir haben dann ein Lehrmodul über Pyrotechnik an der Bauhaus-Uni gemacht. Das war total cool, weil wir eigentlich gesagt haben, okay, wir haben hier Wissenshierarchien, die wollen wir abbauen. Wir machen ein Lehrmodul, das erstmal für uns, aber wir packen das in den offiziellen Lehrplan der Uni rein, laden alle anderen, die Bock haben, auf das Thema auch dazu ein. Dann sind wir irgendwann so aus Weimar auch mehr oder weniger weggezogen, Studienende. Dann hat das Ganze aber so einen unerwarteten Twist bekommen und wir wurden, ich glaube 2016, zum ersten Mal eingeladen, beim Fusion Festival mitzumachen, neben anderen Festivals. Und das hat der ganzen Sache nochmal einen total neuen Drive gegeben. Und seitdem sind wir mit Feuer und Flamme dabei und versuchen eigentlich so dieses Medium Feuerwerk so ein bisschen aus seinem herkömmlichen Kontext von Show und von bloßer Unterhaltung zu holen. tun wir natürlich auch, aber was immer unser Anliegen ist, ist, ja, das so ein bisschen mit Inhalt zu füllen. Ja, es tatsächlich als künstlerisches Medium zu begreifen und nicht nur inhaltsentleertes Glühen am Himmel. Darüber hinaus bietet das Arbeiten im Kollektiv natürlich ganz andere Wege des menschlichen Umgangs miteinander, was ich in vielen Jahren im Feuerwerksbereich davor bisher so nicht gesehen habe. Das mussten wir sozusagen selber erschaffen.
Du hast es gerade eben schon angesprochen, dass quasi so die Menschen, die du kennengelernt hast, die vor dem Kollektiv professionell mit Pyrotechnik hantiert haben, so ein eigenes Völkchen waren, so würde ich es jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Und man kann schon sagen, dass ja die Bereiche Feuerwerk und Pyrotechnik-Szene, die sind ja schon stark von Genderrollen geprägt. Wie geht ihr denn als Kollektiv damit um?
Das stimmt auf jeden Fall, sicherlich auch, weil Pyrotechnik auch militaristisch genutzt wird. Du hast auf jeden Fall recht, es ist tendenziell ein Gebiet, was sehr männlich geprägt ist. In dem Kollektiv sind wir 3 Frauen von 10 Menschen. Nein, inzwischen 4, wir haben eine 4. Und wir wollen das natürlich ausbauen, beibehalten. Ich will da jetzt auch irgendwie keine Differenzen bezüglich Geschlechter bei uns in dem Kollektiv. Das ist ja ein sehr ausgewogenes Miteinander, würde ich sagen.
Gibt es vielleicht manchmal Vernetzungen mit anderen PyrotechnikerInnen oder sowas, wo einem das dann unangenehm auffällt?
Ja, das kann schon vorkommen. Das kann auf jeden Fall vorkommen, dass man Menschen trifft, die erstmal erstaunt sind darüber, mit einer Pyrotechnikerin zu sprechen, die da vielleicht auch nicht ganz so gut mit klarkommt, beziehungsweise sich erstmal an die männlichen Kollegen wenden. Das, sowas gibt es schon auf jeden Fall, ja.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf den Punkt, Lisa, den du am Anfang angesprochen hast, dass einfach, wenn Funken fliegen, das was in einem auslöst. Und ich habe gestern irgendwie so darüber nachgedacht, beim Vorbereiten auch so ein bisschen auf dieses Gespräch, irgendwie einfach hat so eine Explosion doch eine krasse Wirkung auf den Menschen. Wieso? Könnt ihr mir das erklären?
Ja, ich glaube, dass es durchaus auch die Gefahr ist, die davon ausgeht, die so eine Wirkung hat oder auf jeden Fall die so diesen Fokus hervorruft. Also man bereitet etwas vor, man ist quasi auf den Moment gespannt, wo das losgeht. Es geht alles, also meistens dauert ja auch die Vorbereitung von Feuerwerk einfach sehr lange und es fokussiert sich auf diesen einen Moment, wo der Effekt losgeht und das erhöht die Spannung und erhöht den Fokus auf diesen einen Punkt. Und dann ist es ja auch so, dass der Effekt körperlich spürbar ist. Das ist wie eine Druckwelle von einem Bass, gleichzeitig auch ein visuelles Erlebnis. Also es ist einfach sehr umfassend, würde ich sagen, und deswegen so beeindruckend.
Dem würde ich zustimmen und vielleicht noch hinzufügen, es ist auch ein sehr, sehr kurzes Moment. Und ich glaube, gerade diese Vergänglichkeit, das Ephemere daran, ist total faszinierend. Es gibt dieses wunderschöne, oft zitierte von Adorno, der sagte, Feuerwerk sei die höchste Vollendung der Kunst, weil sie sich im Moment ihrer Perfektion dem Auge des Betrachters wieder entzieht. Also in dem Moment, wo dieses Bild am Himmel perfekt ist, ist es auch wieder weg. Diese zwei Momente fallen ineinander. Das macht, glaube ich, auch einen ganz großen Teil der Faszination aus.
Kommen wir mal so ein bisschen auf eure Arbeiten zurück. Du hast es eben schon angesprochen, dass ihr auf der Fusion schon einige Installationen gemacht habt. Ich habe mir gestern im Internet eine dieser angeschaut von 2019. Ich versuche das mal so ein bisschen bildlich einzufangen fürs Radio. Ihr habt dort auf der Tanzwüste, das ist ein Outdoor-Floor dort, mehrere Meter hohe Säulen aus Metall aufgebaut und die dann mit Seilen aus einem mir unbekannten Material verbunden. Das hatte dann so eine schöne geometrische Form. Und in diesem Video, was auch sehr gut editiert wurde, haben sich diese Seile dann immer so zwischen diesen Säulen in Brand gesetzt. Und so wie das Feuer aus diesen Seilen dann auch entstand, ist es auch immer wieder erloschen. Und das sah wirklich sehr kontrolliert aus und irgendwie hat irgendwie einer gewissen Choreografie irgendwie auch gefolgt. Und da habe ich mich zuerst gefragt, wie kontrolliert man Feuer ordentlich?
Ja, diese Flammeneffekte sind Gasflammeneffekte, die über ein Lichtmischpult gesteuert sind. Man kann sich das so vorstellen, es gibt Gasflaschen, aus denen entströmt Gas in Schläuche, das ist Edelstahlwellrohr, das ist perforiert und das wird an verschiedenen Stellen gezündet. Und man kann eben dieses Entströmen des Gases in die Rohre über Magnetventile steuern und damit auch die Momente, in denen die Flammen brennen oder halt auch wieder ausgehen.
Ich finde, das ist die perfekte technische Beschreibung davon. Und nochmal auf einer anderen Ebene die Frage nach der Kontrolle. Wie kontrolliert man eigentlich Feuer? Die schließt direkt an deine Frage davor, Max. Nämlich, was macht die Faszination von Feuer aus? Und ich glaube, jeder Umgang mit Feuer, insbesondere aber Feuerwerk, dem wohnt eigentlich ein ganz großes Paradoxon ein, was übrigens, würde ich sagen, unserer gesamten Zivilisation innewohnt. Nämlich dem Versuch oder auch dem Irrglauben, ein natürliches Element kontrollieren zu können. In unserem Fall das Feuer, aber man könnte es genauso für Wasser oder andere Elemente sagen. Das ist ein Element, was eigentlich unkontrollierbar ist, aber man versucht es irgendwie doch. Und man gibt sich, glaube ich, auch der Illusion hin, man könne es tun, indem man wunderschöne Choreografien aus Feuerwerk zaubert oder eben so Effekte wie die, die du gerade von der Tanzwüste beschrieben hast, wie wir. Und das verfängt und gibt uns diesen Irrglaube hin. Und dann passieren mitunter tragische Unfälle, zum Glück noch nicht bei uns, die diese Illusion wieder zerreißen. Es macht auch einen ganz großen Teil dieser Faszination aus.
Auf dem Video sieht man natürlich einfach nur eine riesengroße Party im Gange, aber ich denke mal, im Hintergrund muss natürlich da auch ganz, ganz viel im Sinne von Auflagen, was Brandschutz anbelangt, beachtet werden. Zunächst mal, wie lange arbeitet man denn an einer Installation von dieser Größenordnung und wie viele Menschen arbeiten sozusagen dann auch, während diese Installation dann läuft, wenn die Party auch im Gange ist?
Ich glaube, das Sinn-Kollektiv war immer 2 Wochen vor Beginn des Festivals vor Ort und hat da begonnen aufzubauen. Da müssen natürlich ein paar Voraussetzungen erstmal geschaffen werden. Da müssen die Steher hingestellt werden. Da müssen also zwischen denen die Flamelines gespannt werden können. Es müssen Anschlüsse, Strom muss gelegt sein. Es müssen Gasflaschen positioniert werden und so weiter. Und dann müssen die ganzen Flamelines aufgehängt werden. Ich denke, für so ein Festival in der Größenordnung von der Fusion, da war das Zimt-Kollektiv so in etwa 2 Wochen im Vorfeld vor Ort.
Seit 250 Jahren wird irgendwie experimentiert mit Stoffen und diese werden dann hoffentlich im Idealfall kontrolliert zur Explosion oder Detonation gebracht. Ich weiß nicht, welches Wort da passender ist. Ihr wart ja auch schon außerhalb von Deutschland unterwegs, wie zum Beispiel in Mexiko. Vielleicht aber generell mal so gefragt, wo gibt es denn noch andere beeindruckende, kuriose, interessante Feuerwerkstraditionen? Welche haben auf euch denn schon großen Eindruck gemacht?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Frage, die übrigens auch oder mit der sich perfekt abbilden lässt und auch das ist ein faszinierendes Element von Feuerwerk, dass Feuerwerk auf der ganzen Welt vorkommt. Es gibt keinen Kontinent, wo es kein Feuerwerk gibt und überall auf der Welt formt sich Feuerwerk total unterschiedlich aus und ist ganz tief mit anderen, sei es religiösen oder anderen kulturellen Bräuchen und so weiter verbunden und ganz eng verwebt mit anderen Traditionen. Und da gibt es tatsächlich ganz, ganz tolle Orte, wo Dinge passieren, die uns dann sozusagen aus europäischen Augen ja ganz wundersam vorkommen. Du hast Mexiko erwähnt, das ist auch tatsächlich das Land, wo ich nicht aufhören konnte, immer wieder hinzureisen, weil die Traditionen da so toll sind. Aber es gibt zum Beispiel Orte in Thailand, wo riesige Raketen gebaut werden. Also die sind wirklich Meter lang, die als Opfergabe im Kontext religiöser Riten dann gegen den Himmel geschickt werden. Oder riesige Räder mit bis zu 10 Metern Durchmesser, die mit so einer riesigen Rauchspirale in den Himmel steigen. Es gibt in Japan unglaublich tolle Bräuche, die wirklich die Kunst, die sogenannten Feuerwerkskugeln Hanabi zu bauen, zu einer Perfektion gebracht haben, die unvergleichlich ist. Oder Bambusstücke sozusagen den pyrotechnischen Satz reinpressen, den dann eine Person in der Hand hält, sozusagen umarmt und dann kommt da eine 10 Meter hohe Funkensäule raus. Oder auch in Europa die Fires in Valencia, wo ich jetzt diesen März endlich zum ersten Mal war, wo es die Mascletà gibt, reines Knallfeuerwerk, sozusagen mit Feuerwerk Rhythmen choreografiert werden, auch bei Tage. Oder Malta, die große sogenannte Zylinderbomben bauen, wo ein Feuerwerkskörper ein ganzes Feuerwerk am Himmel entfaltet. Oder die unglaublich aufwendige Feuerräder bauen, die dann sozusagen ornamentale oder auch figürliche Sachen aus Feuer am Boden abbilden. Die Welt ist voll von solchen Orten. Und es ist unglaublich, was jeweils so an verschiedenen Dingen gemacht wird.
Ja, also ich merke, die Faszination ist groß. Da muss ich jetzt natürlich leider auch nochmal vielleicht so dämpfend eine kritische Frage mit einstreuen. Die Klimakrise ist real und rückt immer weiter ins kollektive Bewusstsein. Was ist denn irgendwie heutzutage noch ein angemessener Gebrauch von Feuerwerk? Was sagt ihr zu Silvester zum Beispiel? Und ist Feuerwerk zukunftsträchtig und wie seht ihr das?
Ich glaube, so was zum Beispiel Silvesterfeuerwerk angeht, bin ich relativ leidenschaftslos. Gerade in der interessanten Position, noch einen Job zu haben, wo ich sozusagen bezahlterweise für Silvesterfeuerwerk kämpfe, für deren Erhalt. Ich habe mich lange mit der Umweltthematik auseinandergesetzt und klar, Feuerwerk emittiert Dinge, die nicht gesund sind, sei es CO2, das sind dann sagenhafte 0,00003% des fossilen CO2-Ausstoßes in Deutschland oder eben auch Feinstaub zu 0,7% PM10 vom Jahresausstoß in Deutschland. Das ist, wenn man sich den Diskurs anschaut und was für große Wellen der schlägt, ziemlich wenig. Also Feuerwerk hat einen deutlich schlechteren Ruf, als der tatsächliche Umweltimpact ist. Wie man den dann letzten Endes bewertet, da kann man natürlich trotzdem zu unglaublich verschiedenen Ergebnissen kommen. Leute nervt Feuerwerk, vollkommen nachvollziehbar, vor allem wenn es geballt wie an Silvester auftritt. Andere Leute sagen, hey, ist eine wichtige Tradition und dieses Moment des kollektiven Ausrastens, was es in fast allen Gesellschaften mindestens einmal im Jahr gibt, ist auch ein unglaublich wichtiges Moment. Und hey Leute, es ist für ein paar Stunden einmal im Jahr. Und ich glaube, aus der Perspektive gibt es genauso sehr, sehr gute Argumente zu sagen, Feuerwerk ist irgendwo auch zeitlos und deshalb sehr wohl auch noch zeitgemäß. Und eigentlich sind die Gründe zu sagen, man verbietet das sehr, sehr dünn. Zumindest wenn es um Umweltschutz geht, sehe ich so Verbotsversuche vor allem als Riesennebelkerze, wo Politik versucht eigentlich davon abzulenken, dass sie die eigentlichen Probleme, die unseren Planeten gerade zerstören, einfach nicht auf die Reihe bekommen.
Eine Frage habe ich doch noch abschließend. Wie ist denn eigentlich, also ich weiß nicht, ob man das spannend im Radio darstellen kann, aber so ein bisschen habe ich mich schon auch gefragt, wie so eine Silvesterrakete eigentlich aufgebaut ist. Also ne, als erstes soll sie hochfliegen, danach soll sie irgendwie schön einen Glitzerkranz machen und zum Schluss soll es dann nochmal knattern. Wie funktioniert das, dass das alles so chronologisch und getaktet abläuft?
Man kann das grob umreißen. Zum Beispiel eine klassische Silvesterrakete besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Das ist einerseits der sogenannte Treiber, das ist diese dünnere Papphülse, die unten sitzt, wo auch die Zündschnur rausschaut. Die Zündschnur zündet man an und in dieser Papphülse ist mit mehreren Tonnen Druck gepresstes Schwarzpulver. Das ist so ein ganz fester Körper und kein Pulver mehr. Und der brennt dann langsam ab und die Gase, die dabei entstehen, entweichen durch die Düse und in der Rakete, erzeugen einen Rückstoß und treiben diese Rakete nach oben. Und in dem Moment, wo dieser sogenannte Treiber abgebrannt ist, gelangt der Funke in die Effekthülse, das ist diese etwas breitere Hülse, die da oben drauf sitzt, und da sind die Leuchtsterne drin. Oder eine kleine Bombette, die dann nochmal zerlegt mit einem kleinen Knall. Die Sterne werden dann oben am Zenit der Flugbahn entzündet, die Rakete öffnet sich und wirft diese glitzernden, faszinierenden kleinen Lichter aus, die unsere aller Augen zum Leuchten bringen.